Nach geraumer Zeit fällt es uns ein, dass der Abend noch sehr lang ist. Wir wissen bereits, dass es in einer Fabrikstadt weder Theater, Gesellschaften noch irgendetwas Ähnliches gibt, was man besuchen könnte. Den Uhland aus der Reisetasche zu ziehen, haben wir auch keine Lust. Sind wir doch nach England gekommen, um Volk, Sitten und Sprache kennenzulernen. Wir beschließen also eine Promenade. Die Straßen sind ziemlich gut erleuchtet. Bald sind wir in dem belebtesten Stadtteil und vor uns aufgetürmt liegen all seine Wunder. Rechts ein Laden mit neuen Stiefeln, links ein Laden mit Beefsteak, rechts ein Laden mit Hosenträgern, links ein Laden mit gerupften Kapaunen und so fort und so weiter, eine Straße nach der anderen, Hunderte, Tausende von Häusern voll. Plötzlich stehen wir am Rande eines tiefen Tales. Unser Auge sucht hinabzudringen, ein dicker, schwarzgrauer Nebel verdeckt alles. Unheimlich schimmern Lichter und hellodernde Feuer darin, und ein wirres Getöse schlägt betäubend an unser Ohr. Nur die Reihen der Schornsteine, welche sich schlank wie Minarette über die Dächer der Häuser erheben, zeigen an, dass dies der Ort ist, wo das Rasseln der Räder, das Schnurren von Millionen Spindeln sich mit den Seufzern der geplagten Arbeiter mischt, dass hier die Stelle ist, wo jene Masse von Waren erzeugt wird, die der Brite auf seinen Flotten in alle Welt sendet. Verwundert stieren wir hinab in diesen düstern Grund. Es ist, als wenn der leibhaftige Teufel dort unten sein Wesen triebe, als wenn tausend heulende Zwerge und Kobolde nach der Peitsche des Meisters tanzen müssten. Das ist ein Sprudeln und Zischen und Rasseln und Dröhnen, und wie wir lauschen, da scheint auch der Angstruf der geplagten Seelen zu uns heraufzudringen. Es ist, als hörten wir den Gesang von Galeerensklaven in wehmütigen Tönen durch das Donner der Brandung schallen. Sie sind es. Es ist der Gesang jener Unglücklichen, die man schon in frühester Jugend an die Maschinen fesselt. Skelette von Jungfrauen und Knaben füllen die Höhlen des König Dampf. Entsetzt wenden wir uns fort von diesem geisterhaften Tale und geraten auf einen freien Platz. Es ist heute Markttag gewesen. Die Leute aus der Umgegend stehen noch in kleinen Gruppen zusammen und handeln. Wie ein Nagel in der Wand, also steckt die Sünde zwischen Verkäufer und Käufer, sagte der weise Salomo. Die Welt ist seitdem älter geworden, wohl 1000 Jahre und darüber, wer weiß, wie es jetzt aussieht. Ein Engländer hält den Sonntag heilig, vom Morgen bis nachts, um 12 Uhr. 10 Minuten nachher, wie die Sage geht, soll sich der ganze Mensch aber plötzlich ändern und die Nationen der Welt wissen davon zu erzählen. Lassen wir das. Wir wollen uns lieber über die Gesichter der geschäftigen Handelsleute freuen. Wahrlich, die sind ziemlich interessant. Die spitzen Nasen, die schlauen Mundwinkel, die kleinen blinzenden Augen, wie herrlich alles zueinander passt. Und nun der runde Filzhut, der schäbige Frackrock und hin und wieder die braunen Manchesterjacken. Wie lustig sie durcheinander wogen. Die guten Leute gehören nicht zu den Londoner Matadoren. Es sind nur die kleinen geschäftigen Ameisen im Innern des Landes. Noch eine halbe Stunde dauert das Treiben fort. Da ist der letzte Handel geschlossen. Alles schleicht nach Hause. Die Straßen werden leer und öde, Nebel und Rauch brechen in finstern Massen in die Stadt ein, es ist gänzlich Nacht geworden. Der todmüde Arbeiter isst halb im Schlafe sein Abendbrot. Der Fabrikherr kauert am Kamine, den Kopf in eine Zeitung begraben. Die Läden werden allmählich geschlossen, der Tag ist aus. 12 bis 14 Stunden hat man gearbeitet und in wilder Hast dem Gelderwerb nachgejagt. Was Wunder, dass da die Arme schlaff hinunterhangen, dass die Geister müde und tot sind, dass nicht einmal die Kraft mehr da ist, die Stunde der Erholung zu genießen, dass man nur zusammensinken, nur schlafen kann, bis zu einem neuen Morgen, der ebenso traurig beginnt, wie der vorhergehende Abend schloss. Doch kommen Sie, wir sind lange genug auf der Erde gewesen, wir wollen wieder in die Sonne steigen. Die Sonnenwirtin, der Sonnenkellner und der Sohn vom Hause haben uns während der Promenade durch die Stadt den Tee bereitet. Auf dem Tische steht schon ein kolossales Stück Beef, gesottene Eier und geröstetes Brot. Wir lassen uns nieder, aber, weiß Gott, es will uns gar nicht schmecken. Ein etwas gutmütiger Mensch schämt sich ordentlich, in einer Fabrikstadt, wo es so viele unglücklich Hungerleider gibt, gut zu Tisch zu sitzen. Fast überall lässt es sich gut leben, aber in einer englischen Fabrikstadt. Ein Franzose stürbe schon am dritten Tage darin, er würde es sicher. Er fände ja keine Gesellschaft, er könnte ja nicht sprechen. Und der Italiener würde sich erschießen, weil er oft in 2 Monaten keinen blauen Himmel säße, und der polnische Jude würde sich erhängen, wer weiß weshalb. Nur den Deutschen, den man überall auf der ganzen Erde findet, trifft man auch hier Jahr aus Jahr ein. Der Deutsche stirbt nie aus. Er gewöhnt sich an alles, und seine stille Gemütlichkeit trägt er mit sich über Land und Meer. Von Birmingham ließ ich mich nach der West Riddling, der Grafschaft Yorkshire, schieben und war entzückt über die reizende Landschaft. Ich habe 2 Jahre lang in diesem Teile Englands gewohnt und sehne mich immer wieder nach zurück, wenigstens nach dem Landleben in dieser Gegend. Überall die prächtigsten Hügel, die lieblichsten Täler und die lachendsten Felder. Aus allen Schluchten sprudeln kleine Gewässer, rauschen durch den Felsen und verlieren sich unter den Zweigen der Erlen und in dem smaragdnen Grün der Wiesen. Ein Kranz von knorrigen, krausbelaubten Eichen zieht sich gewöhnlich um die Seite der Berge, die selten sehr hoch sind und sich in den sanftesten Abstufungen der Ebene entgegenschmiegen. Dazu sind Berge und Täler übersät mit Dörfern und Landhäusern, an denen man den Efeu in lustigsten Ranken emporwuchern lässt und die fast immer von den zierlichsten Gärten umgeben sind. Die Bauart der Häuser ist im höchsten Grade einfach, da sie aber sämtlich aus weißem Sandstein aufgeführt sind, ein Material, was man in reicher Menge durch die ganze Gegend findet, so haben sie das netteste und reinlichste Ansehen, was man sich denken kann. Das kleinste und einfachste Haus, wenn es aus diesem Sandstein gebaut ist und noch nicht viele Jahre zählt, nimmt sich namentlich auf dem wunderschönen Grün der Wiesen und Bergesmatten stets wie ein Schlösschen aus. Außerdem weht auf diesen Höhen in Yorkshire die reinste und schönste Luft. Sie streut Rosen auf die Wangen aller Landmädchen, und man ist ordentlich verwundert über die vielen blühenden Gesichter, die man bei den Engländern auf dem Kontinent ja gerade am allermeisten vermisst. Die herrliche Ordnung, welche in der Einteilung und Umzäunung der Felder, in der Anlage der Wege und in der Benutzung der Wiesen und Gewässer herrscht, macht, dass man die ganze Gegend nur mit zufriedenem Auge überschauen kann. Die Jahreszeit war schon sehr vorgeschritten, als ich zuerst in Yorkshire ankam. Nur einzelne Wiesen schienen sich noch gegen die Hand des herannahenden Winters zu wehren und schimmerten lieblich grün. Die Leute, die neben mir auf der Kutsche saßen, freuten sich nicht weniger über ihr schönes Land wie ich selbst, trotzdem, dass sie es vielleicht schon 100-mal gesehen hatten. Die Röcke bis oben hin zugeknöpft, Hals, Mund und Kinn in einem dicken Tuche verborgen und die Hände in den Hosentaschen, saßen sie so steif auf den Bänken, die oben auf dem Verdeck des Wagens angebracht waren, dass man nicht anders meinte, als Pfähle vor sich zu sehen. Wollte jemand seinen Nachbarn während der Unterhaltung ansehen, da mußte er auch den ganzen Körper herumdrehen, denn die Hälse waren so fest umschnürt, dass eine einfache Kopfbewegung fast unmöglich wurde. Die Unterhaltung drehte sich fast ausschließlich um die Anlage neuer Eisenbahnen, mit denen man alle größeren und kleineren Städte verbinden wollte, so dass das Reisen auf einer Kutsche bald der Vergangenheit angehören würde. Da meine Nachbarn fast sämtlich kleine Handelsleute und Fabrikanten waren, die von einem benachbarten Wochenmarkte in ihre Ortschaften zurückkehrten, so kannten sie jede Wiese, jeden Berg und jeden Wald in der ganzen Gegend und machten während der Reise eine über die andere Wette in Betreff des Terrains, welches die Eisenbahndirektionen für ihre Bahnen wählen würden. Einer von ihnen fragte mich, ob ich aus dem Zollverein wäre, und da ich dies bejahte, so wurde er gar nicht müde, sich nach allen möglichen Einzelheiten dieser großen Völkergesellschaft zu erkundigen. Eisenbahn und Dampfschiffe blieben natürlich das Hauptthema, und als ich ihm versicherte, dass Vetter Michel fast gar keine Kutschen und Postwagen mehr kenne und sich fast den ganzen Tag in Kohlen- und Tabaksdampf hülle, da wurde seine Sehnsucht nach diesem gebildeten Lande so groß, dass ich ihm bis auf Heller und Pfennig ausrechnen musste, wie viel man zu einem Streifzug in die gesegneten Gefilde meiner Heimat brauchen würde. Er geriet dann wieder in den hellsten Enthusiasmus, als er seines eigenen Landes gedachte. Altengland, meinte er, sei doch die Krone von allem, was es auf der Welt gäbe, und so beredt wußte er mir die Schönheiten der verschiedenen Grafschaften zu schildern, dass ich ihm zuletzt in allem Recht gab und mit ihm das Lob Großbritanniens ausbrach, was den guten Mann bis zur Rührung erfreute. Als es endlich Nacht wurde, versicherte er mir, dass er sich von ganzem Herzen darüber ärgere, dass heute der Mond nicht am Himmel stehe, denn jetzt könne ich die Kanäle nicht mehr sehen und die neuen Kirchtürme und seine Bleicherei. Da sprang er vom Wagen hinunter und eilte seinem Gehöfte zu. Dass der Mond nicht am Himmel stand, tat mir ebenso leid wie meinem guten Reisegefährten.